Der Mensch denkt und Gott lenkt. So könnte man die heutige Predigt überschreiben. Aber bevor wir beginnen, möchte ich euch noch herzlich Dank sagen für die Einladung, heute hier den Predigtdienst zu tun. Ich freue mich darüber, mal wieder hier in eurer Mitte zu sein. Und ich habe natürlich auch Grüße von meiner Gemeinde, der EFG München-Holzstraße, mitgebracht. Ja, der Predigttext steht in 1. Mose 50, Vers 15 bis 21. Ich habe heute mal den vorgeschlagenen Perikopentext ausgewählt, weil er mich persönlich auch sehr angesprochen hat. Und ich lese ihn jetzt aus der Einheitsübersetzung. Nachdem Josef seinen Vater begraben hatte, kehrte er nach Ägypten zurück. Er, seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater tot war, sagten sie: Wenn sich Josef nun feindselig gegen uns stellt und uns tatsächlich alles Böse vergilt, was wir ihm getan haben? Deshalb ließen sie Josef wissen: Dein Vater hat uns, bevor er starb, aufgetragen. So sagt zu Josef: Ach, vergib doch deinen Brüdern ihre Untat und Sünde, denn Schlimmes haben sie dir angetan. Nun also vergib doch die Untat der Knechte des Gottes deines Vaters. Als man ihm diese Worte überbrachte, weinte Josef. Seine Brüder gingen dann auch selbst hin, fielen vor ihm nieder und sagten: Hier sind wir als deine Knechte. Josef aber antwortete ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Stelle? Ihr habt Böses gegen mich im Sinne gehabt. Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn, zu erreichen, was heute geschieht, viel Volk am Leben zu erhalten. Nun also fürchtet euch nicht. Ich selbst will für euch und eure Kinder sorgen. So tröstete er sie und redete ihnen zu Herzen. Was für eine Geschichte, in die wir damit hineingenommen werden. Wie gesagt, man könnte sie überschreiben mit dem Titel: Der Mensch denkt und Gott lenkt. Wir erhalten ja in diesem alttestamentlichen Text einen tiefen Einblick in die Familiengeschichte Jakobs und vor allen Dingen auch in die Beziehungen seiner Söhne untereinander, vor allen Dingen zu Josef, der in Ägypten ein sehr einflussreicher Mann geworden ist. Und wir werden auch mit hineingenommen in die Nachwirkungen eines dramatischen Erlebnisses, was schon lange zurückliegt und das eine Familienära, könnte man sagen, nachdrücklich geprägt hat, inklusive aller verdeckten Ängste und Sorgen, die daraus resultieren und mitschwingen. Und ich denke, bei all dem geht es in dieser Predigt aber darum, zu erkennen, wie ein Betroffener in all dem Gottes Perspektive einnehmen kann und wie so jemand zu einem nachhaltigen Frieden, zu einem versöhnten Leben finden kann. Aber nun zur Vorgeschichte erstmal. Für den Fall, dass jemand hier zuhört, der die Vorgeschichte nicht so gut kennt, will ich sie noch mal kurz umreißen. Josef war also der Lieblingssohn Jakobs, der ihn verwöhnte und seinen Brüdern gegenüber bevorzugte. Und das erregte natürlich den Neid der Brüder. Und dass Josef auch noch seine merkwürdigen Träume, die ihn als etwas Besonderes darstellten, allen mitteilte, machte die Sache nicht leichter. Also die Unzufriedenheit und der Neid eskalierte schließlich. Und als sich die passende Gelegenheit bot, verkauften die älteren Brüder den jungen Josef als Sklaven nach Ägypten. Und dem Vater täuschten sie vor, dass ein wildes Tier ihn getötet hätte. Und so kam ja Josef vor vielen Jahren als Sklave in ein herrschaftliches Haus in Ägypten und von dort später sogar ins Gefängnis. Und es schien vielleicht über viele Jahre so, dass sein Leben sinnlos war, vergeudet war, dass er nicht das Leben führte, was er eigentlich führen sollte. Aber schließlich, am Ende, wurde er an den ägyptischen Hof geholt. Und wegen seiner Weisheit und Integrität, vor allem aber durch das Eingreifen Gottes, machte er dort eine steile Karriere. Und als dann eine Hungersnot über das Land hereinbrach, über die ganze Region, war er der Stellvertreter des Pharao, des höchsten Herrschers Ägyptens, und verwaltete große Getreidevorräte, die er in kluger Voraussicht hatte anlegen lassen. Und auf diese Weise kamen dann auch die Brüder Josefs wieder nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und damals hatte Josef den Brüdern auf eindrückliche Weise ihr Unrecht verziehen. Und am Ende war es so, dass die ganze Großfamilie Jakobs mit allen Kindern und ihren Nachfahren nach Ägypten umsiedelte. Und nun in diesem Predigttext setzen wir an bei der aktuellen Angst und Sorge der Brüder und auch Josefs Reaktion darauf. Diese eben geschilderten Geschehnisse waren ja viele Jahre her, und am Anfang des Kapitels 50, dem ja unser Predigttext entnommen ist, erfahren wir von der Trauerfeier und Beisetzung des alten Vater Jakobs. Und jetzt, aus diesem Anlass, erwacht wieder eine tiefe Angst, eine unbändige Angst in den Brüdern Josefs. Hat Josef uns das große Unrecht wirklich verziehen, das er durch unser Handeln erleiden musste? Wird Josef auch jetzt noch dazu stehen? Oder war das alles nur ein Fake? War das alles nur vorgetäuscht? Dem Vater zuliebe. Hat er das nur dem Vater zuliebe getan, oder war es wirklich ein nachhaltiger eigener Entschluss von Josef, der auch jetzt nach dem Tod noch Bestand hat? Wird er uns jetzt vielleicht doch noch alles heimzahlen, was wir ihm angetan haben? Solche Fragen quälten die älteren Brüder Josefs jetzt wieder mehr, und sie gerieten in echte Sorge deswegen. Und deshalb schickten sie zunächst einen Boten zu Josef und ließen ihm ausrichten: Dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, dich zu bitten, uns alles zu verzeihen. Und sie bemühen sogar den Gott Jakobs, den Gott ihres Vaters, von dem sie sagen, dass sie ihm jetzt auch dienen. In seinem Namen erbitten sie das. Was geschieht hier eigentlich? Die Angst, für längst vergangene und vergebene Schuld doch noch zur Rechenschaft gezogen zu werden, die gewinnt plötzlich wieder Raum. Die kriecht in ihnen hoch, die macht sich breit in ihnen. War die Schuld nicht doch zu hoch, um sie so einfach erlassen zu bekommen? Diese Angst oder dieser Zweifel, der kann ja auch uns heute manchmal befallen, vielleicht auch im Verhältnis zwischen Gott und uns Menschen. Hat Gott mir meine Schuld wirklich so richtig vergeben? Bin ich nicht doch zu schlecht? Wiegt mein Versagen nicht so schwer, dass Gott das so einfach hinwegnehmen könnte? Und die gute Nachricht ist ja, Gott kann und er will es sogar. Und er tut es. In 1. Johannes 1, Vers 9 können wir nachlesen, wie das geschieht. Wenn wir unsere Schuld eingestehen, dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gott Wort hält. Dann wird er uns unsere Verfehlungen vergeben und alle Schuld von uns nehmen, die wir auf uns geladen haben. Ist das nicht großartig, dass Gott das tut, dass keine Schuld für Gott zu groß ist? Und Josef, er hatte den Brüdern offenbar auch alles Unrecht von Herzen verziehen. Denn es steht hier, dass er weinen musste, als er von dieser angstbesetzten Botschaft seiner Brüder hörte. Und schließlich erscheinen die Brüder auch persönlich vor ihm in seinem herrschaftlichen Palast und wollen sich ihm als Sklaven unterwerfen. Und das alles scheint uns heute aus unserer Perspektive vielleicht ein wenig übertrieben, aber man muss sich vorstellen, dass damals der Pharao und der ägyptische Herrscher absolute Macht hatte über Leben und Tod seiner Untergebenen. Und Josef stand ja direkt an zweiter Stelle hinter dem Pharao, der zweithöchste in der Rangordnung. Aber wie reagiert Josef jetzt? Ich bin froh, dass seine Macht ihm nicht zu Kopf gestiegen ist. Und so begegnet er seinen Brüdern weise und voller Mitgefühl. Er sagt, habt keine Angst. Er hatte dieses Unrecht bewältigt, überwunden. Und er sagt, ich nutze meine große Macht nicht aus, um euer Leben zu zerstören. Und ich reiße euch auch jetzt nicht ins Verderben. Und so nimmt er ihnen die Angst vor Vergeltung und spricht ihnen sogar noch Mut zu. Und ich finde, er begründet es auf eine ganz, ganz feine Art. Er sagt, ich werde nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war Gottes Plan und so ist es auch geschehen. Ich denke, das ist eine Sichtweise, die einem nur Gott schenken kann. Es ist Josef gelungen, seine sehr negativen Erfahrungen als junger Mann so einzustufen, dass sie Teil eines göttlichen Plans waren. Und daher werden dann die Brüder als Verursacher nebensächlich. Josef sagt nämlich nicht zu seinen Brüdern, ich habe durch euer Verhalten so viel erlitten, sondern er ist der Überzeugung, Gott wollte es so und hat es aus einem bestimmten Grund zugelassen. Er hat es einfach so kommen lassen. Wie geht es uns damit? Hier in diesem Bibeltext ist ja das so ganz zusammengefasst, komprimiert und es ist eindeutig zu sehen, was für einen Grund es gegeben hat, dass Josef dieses Unrecht erleiden musste. Gott stellte ihn langfristig in eine Position, in der er Gutes für viele hungernde Menschen tun konnte. Aber nicht immer sind die Gründe für erlittenes Unrecht so klar auf der Hand. Wie sieht es dann aus? Ich denke, dann fällt es uns wesentlich schwerer, das auch als Gottes Fügung zu deuten und zu erwarten, dass da etwas Gutes hervorgebracht wird. Oder jemand von uns steht vielleicht gerade mittendrin in so einer leidvollen Durststrecke, so wie Josef in der Situation stand, als er noch im Gefängnis war oder als er noch Sklave war. Da hat er das alles noch gar nicht überblicken können, was in der Zukunft noch kommen würde. Da hatte er diese Sicht noch nicht und eventuell hat er sich da auch immer wieder diese zermürbenden Fragen gestellt, wozu soll das alles gut sein und hat Gott mich in meinem Elend etwa vergessen? Geht es manchem vielleicht heute auch so? Hatte Gott uns vergessen in dieser langen Phase des Corona-Lockdowns? Jetzt freuen wir uns, es treten überall Lockerungen in Kraft, aber in welchem Zustand ist unser Land oder auch einzelne Menschen in unserem Land? In welcher psychischen Verfassung sind die Menschen, die lange unter Vereinsamung gelitten haben? Oder manche, die vielleicht aggressivem Verhalten ausgesetzt waren, auch in ihrer eigenen Familie? Wo war Gott, als manche Menschen unverschuldet ihre Existenzen verloren und verzweifelten, weil sie einfach keine Zukunftsperspektive mehr hatten? All das, diese Geschehnisse können auch bei uns heute das Gefühl auslösen, dass Gott uns vergessen hätte. Und in dieser Geschichte, in dieser Biografie von Josef können wir erkennen, wie wichtig es war, dass er an seinem Gott festgehalten hat. Trotz Elend, trotz Neid und trotz negativer Erfahrungen. Oder vielleicht sollte ich auch eher sagen, dass Gott Josef festgehalten hat, damit er nicht verzweifelte und aufgab. Gott hat Josef festgehalten und Josef dadurch immer wieder das Vertrauen ermöglicht, das Vertrauen gestärkt zu seinem Gott und Vater im Himmel, sich zurückzubesinnen und daran zu glauben, dass Gott in allen Situationen zu ihm steht. Und da sind wir schon bei meinem dritten Punkt, nämlich Gottes Perspektive einnehmen. Ich denke, diese zutiefst menschliche Schicksalsgeschichte, die ja ein bisschen anmutet wie ein Roman, bildet den Hintergrund, um Gottes Wege mit den Menschen aufzuzeigen. Wege, die manchmal auch verschlungen sind, auf denen nicht zu jeder Zeit ein gutes Ende oder die langfristigen Absichten Gottes erkennbar sind? Was ist, wenn wir nicht so klar sehen können wie Josef, dass Gott unser aller Böses in Gutes wendet? Wenn sich unsere Konflikte nicht wie in der Josefsgeschichte zu einem Happy End auflösen? Versöhnung kann bisweilen sehr schwer sein. Sie kann scheitern oder kann manchmal auch gar nicht erst versucht werden. Wenn jetzt von beiden Seiten immer Schuldzuweisungen im Raum stehen, wenn Macht einseitig ausgenutzt wird oder wenn immer wieder argumentiert und nur gestritten wird, auch wenn die Furcht zu groß ist und keiner sich traut, das Schweigen zu brechen, wenn Unversöhntes nicht angeschaut oder nur unter den Teppich gekehrt wird, dann wird Versöhnung wirklich schwer. Und je länger man wartet, wird der erste Schritt immer riskanter und schwerer. Und dann rückt ein sogenanntes Happy End in weite Ferne. Können wir heute trotzdem von dieser Josefsgeschichte profitieren? Auch wenn sie manchem vielleicht wie so eine idealisierte Mustergeschichte vorkommt, wenn man sie mit dem eigenen Leben vergleicht. Ich denke schon, dass diese Geschichte uns weiterhelfen kann, denn sie zeigt im Grunde genommen zwei Wirklichkeiten auf. Die eine zeigt, was von der Seite der Menschen doch alles schieflaufen kann. Wir werden immer wieder aneinander schuldig werden. Wir machen Fehler und wir verletzen einander, bisweilen auch sehr tief. Aber die andere Wirklichkeit zeigt, wie es ist, wenn Gott ins Spiel kommt. Wenn wir es zulassen, dass er in unsere Lebenssituation hineinwirkt. Wenn wir ihm auch erlauben, dass er unsere Reaktionen in seinem Sinne beeinflussen darf. Wenn wir uns seine Sicht, seine Perspektive auf die Situation schenken lassen, dann kann so eine negative Sache am Ende sich auch ganz anders entwickeln, nämlich zum Positiven. Erlittenes Unrecht erzeugt ja normalerweise Gefühle von Ärger, Wut und löst auch Rachegedanken aus. Man möchte es ja dem anderen irgendwie heimzahlen, sich an ihm rächen. Das ist ja eine ganz normale menschliche Reaktion, die jeder von uns an sich schon beobachtet hat. Wenn jemand an einem anderen schuldig geworden ist, dann ruft das den Wunsch nach Vergeltung hervor. Und so bildet sich oft eine Kette an Verschuldungen. Man verstrickt sich immer mehr darin und die Schuld wächst immer mehr und wird letztlich unentrinnbar. Und Gott will genau da hinein, er will diese Spirale der Vergeltung durchbrechen, indem er uns auffordert, die Rache und die Vergeltung ihm zu überlassen und stattdessen zu verzeihen. Und das braucht natürlich Zeit. Denken wir an Josef, das hat ein halbes Leben bei ihm gedauert, also viele, viele Jahre, bis er auch den Brüdern das Unrecht verzeihen konnte. Es muss aufgearbeitet werden, ist ganz klar. Aber letztlich läuft es auch darauf hinaus, dass wir verzeihen und nicht vergelten. Und so kann Josef am Ende sogar seinen verängstigten Brüdern Mut zusprechen. Er kann sie sogar trösten und sagen, habt keine Angst, ich werde für euch und eure Kinder sorgen. Ich habe die Macht, das zu tun und auch die Freiheit von Gott bekommen, das Böse mit Gutem zu überwinden. Ich denke, auch wir sind eingeladen, heute das zu versuchen in unserem Leben, das Böse mit Gutem zu überwinden, genau wie wir es in der Textlesung direkt vor der Predigt gehört haben in Römer 12. Und Jesus selbst hat uns das in vielfacher Weise vorgelebt, wie das ist, das Böse mit Gutem zu überwinden. Er lädt uns ein zu einem solchen Lebensstil, bei dem ja der eine die Last des anderen trägt, bei dem wir nachsichtig sind. Er lädt uns ein zu einem Lebensstil, Ja, indem wir zuerst den Balken aus unserem eigenen Auge ziehen, bevor wir uns an dem Splitter des anderen zu schaffen machen. Und wir können aus diesem Text auch noch etwas anderes mitnehmen, etwas, das sehr entlastend ist. Durch Gott ist in jedem unserer Konflikte noch ein Dritter präsent. Und dieser Dritte ist Gott und der nimmt das auf sich, was uns zu schwer ist. Der hilft uns, auch das Schwere zu ertragen, unsere Ohnmacht zu akzeptieren, die ja auch manchmal vorhanden ist, und dennoch zur Ruhe zu kommen. Auch wenn wir vielleicht noch in dem Prozess drin sind, der Versöhnung, wo noch nicht alles klar ist, wo auch das Ende noch nicht zu sehen ist. Er kann uns da trotzdem auch seine Ruhe, seinen Frieden schenken. Und so kann es auch helfen, das zu hören, was Josef im Laufe seines Lebens von Gott erkannt hat. Wie gesagt, das war auch bei ihm ein langer Prozess, dass unser Leben nämlich letztlich doch nicht von der Willkür anderer Menschen abhängig ist, sondern von Gottes gutem Willen für uns bestimmt wird. Und dass Gott manchmal auch auf ganz krummen Lebenswegen gerade schreiben kann. Das ist mutmachend. Und dass Gott weiß, dass wir nicht alles alleine schaffen, dass wir auf sein Eingreifen und Handeln angewiesen sind. Das hatte Josef erkannt und das ist auch für uns hilfreich zu sehen. Und dabei ist es für uns auch wichtig zu sehen, wie Gott durch Christus Böses mit Gutem überwindet. Wie er auch in unseren Alltag, in unser Leben hineinwirkt. Das lässt Hoffnung entstehen, auch bei uns, auf Versöhnung in noch ungeklärten Beziehungen und auch darauf, dass Gott letztlich unser Leben auch zu einem guten Ende führen wird. Amen.